Ja, und so geht's also los in der Big Show 499 und wir beginnen mit Fußball mit zum einen Christian Sprenger, der, und dazu kommen wir später noch, am Samstag wieder ein grandioses Literatur-Daily am Start hat. Servus Christian.
Hallo zusammen, ja.
Ja, so ist es.
Ja, noch drüber, aber erstmal über Yogi doch
was. Ja, ja, müssen wir natürlich, natürlich. Das machen wir auch nach längerer Zeit mal wieder mit Mike Nöcker von Sky. Servus Mike.
Du weißt, dass ich nicht mehr bei Sky bin, ne? Aber trotzdem
nein,
Servus.
Weiß ich nicht, weiß ich nicht.
Ja, es ist so.
Nein.
Es ist so.
Nein, das ist unglaublich.
Ja, leider ja. Ja.
Leider ja.
Also sag doch einfach von Fußball MML, dann sind wir Podcaster sozusagen unter uns.
Okay, Fußball MML und ein Mann, der, von dem weiß ich, dass er nicht mehr bei Sky ist, glaube ich zumindest. Aber er ist sonst überall am Start, bei RTL und auch mit seinem eigenen Podcast, Thomas Wagner. Thomas, grüß dich.
Hallo und du hast recht, ich bin seit 3,5 Jahren nicht mehr bei Sky, denke aber gern dran zurück. Hallo liebe Kollegen.
Hallo zusammen.
Thomas, wir müssen, glaube ich, doch mit dir anfangen, weil wenn jemand in den 10 Jahren Sportradio 360 mit Joachim Löw kritisch, und wenn ich so drüber nachdenke, überleg dir mal, Joachim Löw war 5 Jahre länger Bundestrainer, als es Sportradio 360 gibt, aber Thomas, du warst immer extrem kritisch. Also an dich als Erster die Frage, was ist das Positive, was bleibt als Positivstes, und ich meine nicht den Weltmeistertitel, aber was hat Joachim Löw besonders gut gemacht aus deiner Sicht in seiner Amtszeit, die ja noch nicht ganz vorbei ist?
Also erstmal ist dieser Schritt überfällig und meiner Meinung nach wirklich auch, wie der Kicker heute geschrieben hat, die letzte Möglichkeit, noch selbstbestimmend das Ganze zu machen. Was ist gut? Ich glaube, er hat in jedem Turnier außer dem letzten das Halbfinale erreicht. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und er hat sicherlich der Mannschaft einen gewissen, sehr attraktiven Spielstil gegeben. Ich muss allerdings auch sagen, er hat eine Jahrhundertgeneration gehabt. Er hat unzählige schwere taktische Fehler gemacht in den Turnieren. Ich erinnere an 2012 Groß gegen Pirlo. Ich erinnere an diesen Wahnsinn mit Mustavi als Rechtsverteidiger, weil Lahm im Mittelfeld spielen wollte. Großkreuz hatte es gespielt in Dortmund, aber der war wahrscheinlich nicht en vogue, weil der halt in die Hotelhalle gepinkelt hatte. Da sind echt viele Sachen schiefgelaufen. Ich erinnere an sein Personalmanagement, wie Ballack rausgemobbt wurde 2010 mit Lahm und dem Bundestrainer zusammen vor einem Halbfinale eines WM-Turniers, ein unglaublicher Vorgang, wie verdiente Spieler wie Frings, wie manch andere einfach aussortiert wurden. Kommunikation war nie seine Stärke. Ja, und unterm Strich bleibt ein Fußball, der teilweise begeistert hat, in der Ära, wo aber viel, viel mehr möglich gewesen wäre.
Ja, wer möchte? Christian. Machst du den Gegenpol oder stimmst du da mit Thomas überein?
Aber das war doch klar. Nein, das weiß Vicky genauso wie ich, dass ich mit ihm da nicht übereinstimme, dass ich komplett einen anderen Kurs gefahren bin seit Jahren, dass wir uns da sonst nie immer in die Haare bekommen haben, weil ich Joachim Löw immer anders gesehen habe. Unabhängig jetzt von den Fehlern, die Vicky gerade angesprochen hat. Da müssen wir nicht lange darüber diskutieren. Ansonsten, finde ich, können wir alle dankbar sein, dass wir diesen Bundestrainer hatten. Ich durfte mit ihm schon während der WM 2006, ich habe ja tatsächlich mal 3 Monate einen Ausflug zum Radio gemacht, da habe ich Jogi Löw genossen, weil zu der Zeit, das war halt für die ganzen Privatsender, hat Jürgen Klinsmann nicht mit den Kleinen gesprochen und da habe ich dann immer schon mit Jogi gesprochen und das war, allein da hat sich dann schon eine Bindung ergeben, die über die Jahre gehalten hat. Also insofern bin ich da sicherlich auch nicht ganz so objektiv wie Veggie, Hüstel, sondern sehe das ein bisschen subjektiver und komplett anders.
So, Mike, du bist in der Mitte oder bist du eher auf Seite Sprenger oder eher auf Seite Wagner?
Ich bin, glaube ich, auch tendenziell eher so ein bisschen in der Mitte. Ich bin lange Zeit sicherlich sehr auf Seiten von Jogi Löw gewesen, weil er natürlich zum einen, das hat Thomas ja auch eben gerade gesagt, auch sehr attraktiven Fußball in die Nationalmannschaft gebracht hat, weil er uns natürlich irgendwie nach langer, langer Zeit endlich den WM-Titel 2014 geschafft hat. Aber ich bin auch tatsächlich seit dem Turnier 2018 in Russland sehr ambivalent bis kritisch, weil da natürlich auch, erinnern wir uns vorher, er hatte zwei quasi Champion-Mannschaften mit der U21 und dem Confed Cup Team zur Verfügung und ist dann irgendwie sehr kläglich in der Vorrunde ausgeschieden. Das wäre, glaube ich, schon im Normalfall der Zeitpunkt gewesen zu gehen. Und gut, dann kann ich verstehen, dass man das so nicht stehen lassen will. Aber was dann kam, war dann halt wirklich irgendwo, sah teilweise so ein bisschen aus wie Operation am offenen Herzen. Es ging in viele Richtungen, aber irgendwie nicht mehr nach vorne. Und insofern muss ich zumindest am Ende sagen, Thomas hat völlig recht, beziehungsweise der Kicker hat völlig recht. Es ist der letzte Zeitpunkt, um noch selbstbestimmt sich quasi von seiner Ära als Nationaltrainer etwas zu bewahren. Für den Titel allerdings, den er uns geholt hat, würde ich ihm wünschen, dass er zumindest mit einem einigermaßen ordentlichen, idealerweise sogar sehr erfolgreichen Turnier sich verabschiedet.
Also ich werfe mal Folgendes rein, Thomas, um was Positives rauszusehen. Für mich war immer faszinierend, in welch schlechter Verfassung ein deutsches Fußballnationalteam in diese Trainingslager gegangen ist, vor den Turnieren, und dann aber komplett verwandelt mit einer geilen Spielidee. Und da fällt mir jetzt, glaube ich, hauptsächlich auch 2010 Südafrika ein, wo sie eigentlich mehr auf Konter gespielt haben, als dass sie selbst, aber hat ja wunderbar funktioniert, war geil anzuschauen. Also das habe ich schon immer als bemerkenswert gefunden, diese Metamorphose von einem traurigen Team, das dann, glaube ich, mal 4-1 gegen Italien verliert und dann aber zurückkommt und, oder war das noch Klinsmann? Aber jedenfalls.
Das war Klinsmann.
2006. Ja, okay, aber verstehst du, was ich meine, oder siehst du das anders? Also ich fand schon, dass diese Trainingslager, dass die unfassbar produktiv waren unter Joachim Löw vor.
Ja, das sehe ich in seiner Anfangszeit, sehe ich das genauso. Ich finde auch damals, man konnte sich tatsächlich auch die Freundschaftsspiele teilweise angucken, weil das war durchaus attraktiver Fußball. Aber noch einmal, du hast auch selten, glaube ich, so viele klasse Spieler, vor allen Dingen spielstarke Spieler gehabt. Dieses Bild ist jetzt vielleicht ein bisschen noch von dir überzeichnet, absichtlich eine völlig desolate Haufen, der sich da trifft und nach 3 Wochen die verwandelte auftritt. Ich glaube, so schlimm war es auch nicht, aber tatsächlich, er hat dann auf die Spieler gesetzt, wie auf einen Özil, einen Groß, die diesen Spielstil auch konnten. Und es war wahrscheinlich auch gar nicht so dumm zu sagen, ich habe keinen richtigen guten Linksverteidiger 2014, dann setze ich einen Höwedes dahin. Also da war teilweise Pragmatismus da. Aber ich kann natürlich auch nicht sagen, wenn ich jetzt Trainer von Bayern München bin und werde dann einmal vielleicht in 3 oder 4 Jahren Meister, dann kann ich auch nicht sagen, dass der hat jetzt die Sterne vom Himmel geholt. Für diese Generation, die wir hatten, an deren Spielstil er großen Anteil hat, haben wir deutlich zu wenig Titel gewonnen oder auch vielleicht zu wenig Finalteilnahmen, weil Löw, glaube ich schon, auch entscheidende Fehler gemacht hat. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, wenn ich ihn interviewt habe, dann war der immer völlig korrekt oder auch angenehm. Aber das Zwischenmenschliche, das finde ich schon sehr, sehr kritisch, wenn Leute, egal wie man die findet, ich kann auch Leute verstehen, die sagen, Ballack und Frings, das war zum Beispiel eine Generation, die haben die Jungen noch zum Bälle holen geschickt. So entwickelt sich ja auch der Fußball. Aber ich muss es als Bundestrainer schaffen, Spieler, die ich nicht mehr haben möchte, die aber für das Land auch Leistungen gebracht haben, denen muss ich das richtig gut erklären können. Und das konnte er noch nie. Er hat auch immer auf manche Spieler gestanden, auf andere nicht. Die hat er dann wirklich auch so lange hingehalten, bis die selber irgendwann keinen Bock mehr hatten. Ich erinnere mich an dieses, auch mit Klinsmann zusammen, an das Unmögliche, wie sie mit Wörns umgesprungen sind, 2-6. Der Kießling hat jahrelang Tore geschossen. Der wurde immer so als fünftes Rad am Wagen behandelt. So einem Spieler musst du wahrscheinlich auch mal sagen, du bist meine Nummer 3. Ich weiß, du kannst wichtig für mich werden. Du bist auf jeden Fall dabei. Also mir ist das insgesamt, auch wie Christian das sagt, ist mir das deutlich zu positiv. Aber ich weiß ja, dass er das auch anders sieht. Wir haben uns, wie gesagt, auch privat schon oft darüber unterhalten. Für mich gehört Jogi Löw nicht zu den ganz großen Trainern. Du kannst aber sagen, jeder, der einen Weltmeistertitel gewonnen hat, ist ein großer Trainer. Gegen das Argument kann ich nichts sagen.
Ich kann mich aber auch noch an meine Fassungslosigkeit erinnern, als der Kader für 2018 festgelegt wurde und vorgestellt wurde und Leroy Sané auf der Liste fehlte. Vor allen Dingen in der Kombination, dass man ja eigentlich einen schnellen attraktiven sowieso, aber vor allem einen schnellen Fußball spielen wollte. Also da war so zum ersten Mal, dass ich dachte, was läuft denn hier falsch?
Ja, das hat mich damals auch, es wird sicherlich die Gründe gegeben haben dafür, Christian, aber was Mike vorhin angesprochen hat, dieser Übergang, diese nächste Generation, die es ja gibt und teilweise, also nach der WM hat es ja richtig Spaß gemacht, vorne mit Gnabry, mit Sané und mit Werner, unfassbare Geschwindigkeit, Aber hätte man da vielleicht wirklich bei der WM 2018 schon ein kleines bisschen mehr machen müssen, also eben aus dieser Generation, die den Confed Cup gewonnen hat, wo er mit einer ganz, ja, mit einer Aushilfsmannschaft angetreten ist und eben auch U21 Europameisterschaftstitel.
Auch dieser Confed Cup, der geht ja in der Bewertung leider auch immer überall unter. Aber du siehst ja jetzt oder du hast ja jetzt gesehen, unabhängig davon, wie er jetzt Boateng, Hummels und Müller dann verabschiedet hat oder denen das klar gemacht hat, aber du siehst ja jetzt, wie schwer das war, wenn er einen Umbruch einleiten wollte. Das hätten wir alle mal erleben mögen, was dann los gewesen wäre, wenn er 2018 schon gesagt hätte, pass mal auf, der und der bleibt zu Hause. Da fragen ja jetzt noch viele, wie Mike gerade auch, ja, warum denn nicht Sané und ich habe geschluckt. Da haben ja viele damals geschluckt. Nachher war ja nachzulesen, warum und wieso. Und wenn wir jetzt auf Sané gucken, sehen wir ja auch, dass ihm das vielleicht sogar zumindest nicht geschadet hat, sagen wir es so. Vielleicht hat er sich da einfach nicht getraut. Und jetzt, wo er sich getraut hat, gab es auf die Nuss. So, und dann kam jetzt leider, und das finde ich, hat er zum Beispiel auch super geschickt jetzt gemacht, indem er gesagt hat, pass auf, wir wollten immer einen Umbruch, aber jetzt zählt erstmal der Titel, also hat er die Tür aufgemacht für die drei, wo ich von ausgehe, es werden dann letztlich nur zwei werden, und hat das dann so verkauft. Also das fand ich jetzt zum Beispiel auch wieder einen richtig guten Schachzug.
Ja, okay. Mike
also,
ist.
Schachzug muss man jetzt auch mal sagen. Also, man kann es aber auch anders sehen. Er sortiert drei Spieler aus. Boateng finde ich von Leistungsgründen her gerechtfertigt. Müller hatte keine gute Phase nach 2015. Da konnte man drüber reden. Mittlerweile sage selbst ich als anerkannter Nicht-Bayern-Fan, der Müller ist wieder richtig gut in Form. Hummels ist gut in Form. Also er mustert Leute aus, um irgendeinen Spielstil zu implementieren, den ich überhaupt nie gesehen habe. Ich kann mich an kein richtig gutes Spiel erinnern, Ausnahme vielleicht in den Niederlanden. Das war teilweise ganz gut, wobei die Niederlande ist für mich jetzt auch nicht, das ist nicht absolute Spitzenklasse in Europa. Und jetzt sagt er so zum Ende, okay, Umbruch kann mir jetzt gestohlen bleiben, ich höre ja eh danach auf, jetzt hole ich zwei Spieler, die erkennbar meine Mannschaft stärker machen, wieder zurück. Also das finde ich schon, das ist nicht, das ist eigentlich so der letzte Strohhalm. Ich
muss ja, aber das, sagen, was ich aber das mit dem
in seinem das, Trainerteam, da gibt es hier keine Impulse. Markus Sorg, ein völlig erfolgloser Bundesliga-Trainer. Thomas Schneider, völlig erfolgloser Bundesliga-Trainer, der jetzt dann als Bauernopfer ausgemustert wurde. Es gibt ja keine Bewegung in dem Ding, dass auch einer mit neuen Ideen da reinkommt. Also es ist höchste Zeit, dass das alles mal aufgebrochen wird.
Da bin ich ja komplett bei dir, dass da wie bei so vielen anderen, dass da schlicht und einfach der Blick von außen fehlt. Die Tür hat er aber schon, oder aber du sagst du das, Christian, wie dumm bist du eigentlich? Das hatte er da schon längst für sich beschlossen. Aber die Tür für die drei, ich bin bei Boateng, meinen wir natürlich genau denselben, wenn ich immer von zwei rede, die Tür für die beiden oder drei hat er ja aufgemacht, bevor er erklärt hat, dass er zurücktritt. Aber wie gesagt, da kannst du jetzt auch sagen, dass ich blauäugig bin.
Wo ich Thomas übrigens total recht geben muss, ist der Spielstil. Ich kann mich erinnern, 2016 an ein Spiel hier in Hamburg, Nationalmannschaft Deutschland gegen Tschechien. Das war so unfassbar begeisternder Fußball, wo man das Gefühl hatte, man traut quasi seinen Augen nicht, weil wir alle sind ja auch noch in Zeiten von Rumpelfußball und ähnlichem fußballerisch sozialisiert worden, was die Nationalmannschaft angeht. Und plötzlich hast du dieses Team, ich glaube 3-0 ist das Spiel ausgegangen, rund um Özil, um Müller, um Kroos und so weiter, die einfach so fantastischen Fußball gespielt haben. Und wenn man das wiederum als Blaupause nimmt und das vergleicht mit den Spielen, die man sich heute teilweise bei der Nationalmannschaft angucken muss und trotzdem aber immer noch das Material, wie es so etwas despektierlich unschön heißt, das Spieler, ja unschön, dieses Spielermaterial auf der anderen Seite sieht, was wir sowohl in internationalen Vereinen als eben auch in der Bundesliga haben, dann ist da irgendwas definitiv schiefgelaufen, weil das ist wirklich Äpfel mit Birnen verglichen, das sind Krater, die dazwischen liegen, zwischen diesem Spiel.
Aber wie oft hat Mike, wenn ich das vielleicht noch sagen darf, ich finde das, was man bei Löw auf der Negativseite hat, wir haben ja auch jetzt viele Sachen auch gehört und selbst ich habe das ja gesagt, es gibt ja auch viele auf der Positivseite, das ist im Laufe der Jahre immer mehr geworden. Auch diese Bräsigkeit, oh, ich muss nicht jedes Wochenende in einem Bundesliga-Stadion sein. Das war irgendwann, glaube ich, 2017, als er den Confed Cup gewonnen hatte. Da hat er wirklich gedacht, er kann übers Wasser gehen. egal, was ich anfasse, das klappt alles. Und ich finde, das ist komplett nach hinten losgegangen.
Ja.
Da kommt natürlich das grandiose Zitat von Berti Vogts in Erinnerung, der gesagt hat, wenn ich übers Wasser gehen kann, sagen sie, na schau, schwimmen kann er auch nicht. Ja, genau. So. Ja, gut, jetzt ist in den letzten Tagen natürlich schon viel spekuliert worden, Christian. Wir spekulieren hier einfach mal weiter. Ralf Rangnick hat verbal vielleicht sogar die Hand gehoben, gesagt hat, na, er hat eh nichts vor. Im Moment, Christoph Daum hat zur Personalie Ralf Rangnick gemeint, naja, der möchte den Generalschlüssel dann einfach haben für den ganzen DFB. Ich kann mir das, also ich kenne Ralf Rangnick persönlich überhaupt nicht, aber ich sehe, was er gemacht hat in Salzburg. Und wie könnte so etwas mit einer Nationalmannschaft funktionieren? Ich sehe es nicht, aber vielleicht du, Christian.
Gut, ich habe jetzt einen anderen Lösungsvorschlag. Für mich gibt es nur einen, aber über den reden wir dann später. Ja, lass uns über Ralf Rangnick reden. Den kenne ich sehr gut, auch persönlich sehr gut. Also wir haben auch mal eine Woche in Schladming zusammen verbracht, als sein vorheriger Verein da im Trainingslager war. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Nur wir reden immer noch über einen Verband. Und das wird dann nicht ganz ohne Wunden und ohne Blut abgehen. Also da wird es dann schon das eine oder andere Opfer geben, auch wenn er ja bei Sky gesagt hat, er kann sich auch gut eine Zusammenarbeit mit Oliver Bierhoff vorstellen. Ja, kann ich mir auch noch vorstellen. Aber da sind ja dann auch noch ein paar andere Verkrustungen, über die hat Thomas ja gerade schon gesprochen, indem er nur mal Markus Sorg angesprochen hat und so weiter und so fort, wo ich jetzt auch, das fand ich den absurdesten Vorschlag bisher, gelesen habe, der solle das übernehmen. Da habe ich gedacht, ich lese nicht richtig. Also der würde diesem Verband mit Sicherheit guttun, würde ihn aufmischen. Die Frage ist halt nur, wie perspektivisch ist das? Wie weit geht das? Ich meine, Ralf Rangnick ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Klar, Bundestrainer kannst du auch noch mit 75. Aber wie weit ist dieser DFB reformwillig? Das ist ja eine andere Frage. Und die Antwort haben wir ja jetzt zuletzt oft genug zu lesen bekommen.
Ralf Rangnick, Mike. Ich glaube, er muss jeden Tag auf dem Platz stehen. Er muss, so wie er es in Salzburg gemacht hat, dann in Leipzig gemacht haben. Ja, der hat eine Idee, eine Spielidee, die kann man jetzt mögen oder nicht, aber sie ist ja erfolgreich gewesen in den letzten Jahren. Und ich tue mich halt schwer zu glauben, dass wenn jemand alle 3 Monate dann mit der Mannschaft zusammen ist, dass sowas lecker funktioniert. Was glaubst du?
Ich bin da voll bei Christian. Ich glaube, wenn er kommt, dann kommt er mit allem und mit Anspruch auf alles und jeden. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass der DFB das mit sich machen lässt. Ich würde es allerdings bei dem, was er sozusagen auf der Habenseite in seiner fußballerischen beziehungsweise in seiner Trainervita hat und auch wie er strukturell an die Sachen rangeht, würde ich super spannend finden, weil ich glaube, das ist letztlich auch das, was meiner Ansicht nach irgendwie dem DFB ein bisschen fehlt. Diese Linie von unten nach oben und teilweise auch ein bisschen dieses, ich nenne es mal Durchregieren. Ich glaube, im Moment reden da einfach noch zu viele Menschen mit rein. Insofern würde ich das als Personalie durchaus spannend finden. Aber ich mute mir jetzt auch nicht zu, jetzt irgendwie zu bewerten, ob das die beste oder die eher schlechtere Lösung ist. Aber es klingt auf dem Papier durchaus interessant.
Ich glaube, dass Rangnick jemand wäre, der wird einen ganzheitlichen Ansatz nehmen, wie ein Osteopath. Und der würde beim DFB mal richtig durchlüften. Und ich glaube auch, der hätte eine gute Spielidee. Ich finde, das würde alles passen. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn einer sagt, ich hätte Zeit. Warum soll man nicht dieses Amt ambitioniert angehen? Ich glaube, sein Problem könnte nur sein, Rangnick ist ein sperriger Typ. Uns gegenüber von der Presse, ich glaube auch den eigenen Spielern gegenüber. Und ich glaube, als Bundestrainer musst du schon auch ein breites Kreuz haben, wenn viel Kritik auf dich reinprasselt. Und ich weiß nicht, ob Rangnick mittlerweile so eine gewisse Souveränität hat, damit umzugehen. Aber rein vom Fußballerischen halte ich ihn sogar noch für die bessere Lösung als Flick. Flick hat natürlich ein wahnsinniges Händchen, mit den Leuten umzugehen, eine Wohlfühloase zu schaffen, Leute, die eh gut sind, dass die für ihn durchs Feuer gehen, dass die sich wohlfühlen. Vom Fußballerischen war in Deutschland doch im Moment, habe ich das Gefühl, beim DFB einiges im Argen liegt. Hätte ich Klopp als Ideallösung empfunden, aber wenn der nicht da ist, kann ich mir Rangnick sehr gut vorstellen. Aber ich tippe, er wird es nicht.
So, dann machen wir jetzt eine kurze Pause und Christian sagt uns dann, und wenn es nicht Flick oder Klopp sind, vielleicht ist es ja Flick oder es ist Klopp. Nach einer kurzen Pause verrät uns Christian, wen er ganz oben auf dem Zettel hat.